Herzlich willkommen im Praxisflüsterer Podcast. Heute wieder einmal eine Dental Late Night Show mit meinem lieben Freund Dr. Stefan Helker von der Denta 1 Klinik in Herne. Heute besprechen wir zu dritt in alter bekannter Runde aus dem letzten Monat den zweiten Teil vom KI-Einsatz in der Denta 1 Klinik in Herne. Und zwar ganz konkret die Anwendung. Das heißt, erst führen wir uns so ein bisschen gegenseitig ins Thema, geben uns gegenseitig Updates und unsere Interpretation zu den aktuellen Entwicklungen im KI-Bereich. Und dann gehen wir tatsächlich in ein cooles neues HKP-Tool, Patienten der Sport, das alles von Stefan mit Team gebaut. Also freut euch auf eine kurzweilige, abwechslungsreiche Folge mit, ja, ich sag mal so 50 Minuten News zu KI im Dental-Bereich. Und viel mehr braucht ihr wahrscheinlich auch nicht, um zumindest im Infoflow hier auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Also viel Spaß. Mein Name ist Christian Riez, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Und rein geht's ins Gespräch. Hallihallo, schön euch mal wiederzusehen.
Hallihallöchen. Hi. Na, wie viel Grad ist es bei dir?
Hier ist es, glaube ich, noch ganz human, so 26, 28, also auf jeden Fall deutlich kühler als bei euch. Wie viel habt ihr denn da bei euch in Herne?
Ach, jetzt hier im Raum, glaube ich, 32, weil Klimaanlage nicht funktioniert und draußen sind es ungefähr 30.
Ernsthaft?
Ich weiß nicht, was da los ist hier. Die Klimaanlage sollte es eigentlich kühlen, aber ich habe das Gefühl, ich föhne mir eigentlich die Haare.
Ja. Also sozusagen, es ist bald genauso warm oder wärmer als draußen. Also insofern macht selbst das Fenster aufmachen, würde wahrscheinlich gar nicht so viel bringen, weil das beides ungefähr dasselbe ist, trotz Klimaanlage.
Ja, das ist ja hier, das ist jetzt so ein wunderschöner Glanz, ja.
Ja.
Das liegt nicht daran, dass ich mich gerade eingecremt habe.
Zum Glück sind wir ja abends und die Dental Late Night Show wird noch ohne Geruch ausgestrahlt. Trotz aller KI-Fortschritte können wir diese Information noch nicht mitliefern. Deswegen kann unsere Männerrunde so erstmal starten. Aber ich habe nochmal nachgeguckt, wir haben hier 22 Grad, das ist eigentlich wirklich super human. Aber wir direkt am Küstenstreifen haben so immer ein paar Grad kühler, weil die Ostsee halt sehr viel Wärme rausnimmt. Ne? Und das ist schon sehr angenehm, sagen wir es mal so. Ja, cool.
Ja, wir haben ja heute unseren zweiten Teil, ne? Wir wollen ja mal so ein bisschen auch so in das Doing gehen. Also wir haben ja gleich noch so ein paar aktuelle Entwicklungen, die wir besprechen, weil es ist ja seit dem letzten Monat schon wieder, hat sich ja schon wieder alles überschlagen. Aber nachdem wir das dann mal abgefrühstückt haben, dann werden wir ja so ein bisschen mal wirklich in die Praxis gehen. Wie machen wir bei Denta One hier Tool Use? Also was haben wir so auf das Thema Daten und KI so draufgesetzt, was uns das Leben jetzt wirklich so stark erleichtert, dass wir sagen, okay, das ist eine neue Ära, kann man eigentlich nicht anders sagen. In der Data-Driven Dentistry, das ist ja so ein bisschen unser Begriff und von mir ist auch gerne AI-Driven Dentistry, aber die Grenzen verschwimmen sowieso. Also was ist Data, was ist AI? Das ist für mich mittlerweile so eng verbunden. Eigentlich ist 90% Data und 10% maximal AI. Hm. Ja, und lass uns da doch einfach reinsteigen.
Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, denn wenn wir jetzt so sehen, wir saßen ja in dieser Dreierrunde, was ja ungewöhnlich für uns ist, saßen wir ja schon vor einem Monat zusammen und letztes Mal haben wir schon drüber gesprochen, da war das Modell 4.6, war glaube ich schon 6 Wochen alt, 4.7 gab es noch gar nicht, in der Zwischenzeit haben wir 4.8 von Claude, also Anthropic Claude bekommen. Das meiste, was wir hier besprechen, ist in der Anthropic-Welt, müssen wir ja mal sagen. Vielleicht noch ein bisschen Gemini, aber das meiste ist ja wirklich dort anzusiedeln. Und da kann man ja auch sagen, es gibt das neues Modell, das wurde gesperrt. Dazu kannst du ja gleich nochmal was sagen, lieber Stefan. Was ich aber interessant finde, ist zumindest mal die Feststellung generell. Also man arbeitet ja eigentlich gar nicht mehr mit einem Modell. Wenn man sich mit einem Modell mal tiefer verfestigt hat und da jetzt mal alles eingerichtet hat, seine ganzen Artefakte eingerichtet hat, seine ganzen Projekte eingerichtet hat und so weiter, dann ist es ja schon, also wie gesagt, ChatGPT benutze ich ja eh schon seit fast einem Jahr nicht mehr, aber man benutzt es ja noch nicht mehr. Am Anfang hat man ja mal das ausprobiert. Man bleibt ja jetzt wirklich in einer Welt. Und so geht es auch einem Arbeitskollegen von mir, der ist so tief in der ChatGPT-Welt, der hat das da alles auch schon richtig gut eingerichtet. Ne? Aber ich sehe das gar nicht mehr, was da jetzt alles mit den neuesten Modellen geht, weil man sich da irgendwo jetzt hier festgelegt hat. Und das finde ich eigentlich nochmal eine sehr erstaunliche Erkenntnis zu vor, sagen wir mal, 4 Monaten, wo man immer noch dieses Chatfenster benutzt hat und ob dieser Chat-Schlitz Gemini hieß, ChatGPT hieß, Claude hieß oder weiß der Geier was hieß. Das war ja schon fast nicht so wichtig. Ne? Also da gab es ein bisschen Sprache deutliche bessere Dinge bei Claude. Da gab es ein bisschen mehr bei Grok von Elon Musk auf so viele, wenn man so will, unerlaubte Daten in Anführungszeichen zugreift, gab es sehr viel bessere Rechercheergebnisse bei Grok und so weiter. Man wusste, dass okay, für dieses Modell benutze ich dies und das. Und ich glaube, das hat sich jetzt schon mal zumindest im letzten Vierteljahr bei mir signifikant gedreht, dass man eigentlich nur noch in den Tiefen eines Modells arbeitet. Und selbst Claude kann ja zum Beispiel sehr schlechte Bilder, ne? Finde ich.
Ja, wobei das sich jetzt auch geändert hat mit Claude Design.
Ja, aber immer noch weit weg von Nano Banana, würde ich sagen, und so weiter.
Also du hast recht, da ChatGPT oder OpenAI in der Zeit nach 5, das war der Anfang vom Ende sozusagen, das 5er Modell. 4.5 war noch Frontier mit am besten, dann kam das 5er und dann war ja eigentlich Gemini für ein Jahr vorne. Und jetzt ist aber wieder ChatGPT mit Codex eigentlich fast wieder, hat schon aufgeschlossen, ne? Auch gerade, weil jetzt Fable 5 gesperrt wurde durch die US-Regierung.
Die haben aufgeschlossen, definitiv.
Gibt sogar ein paar Sachen, die sind sogar besser, ne? Also Token Use ist deutlich niedriger,
ja,
bei ChatGPT 5.5. Jetzt kommt ja morgen 5.6 raus. Ja. Das soll wohl nochmal wirklich extrem viel besser sein und man muss ja mittlerweile überlegen, wird das dann überhaupt wieder zugelassen? Ne? Also anscheinend haben wir ja jetzt so ein Limit erreicht an Capabilities, wo die US-Regierung sagt, okay, das können wir eigentlich nicht mehr in die Hände einer einzelnen Person legen, ohne das Ding irgendwie extrem stark zu testen, ob das gejailbreakt werden kann oder nicht. Es gab ja diese, naja, ob das wahr ist oder nicht, das wissen wir alle nicht, ne? Aber es gab wohl kleinere Jailbreaks eben bei dem neuesten Fable 5 Modell und wenn das dann alles machen darf, ohne dass es dann eben sich an interne, ja, sag ich mal, Barriers hält, dann kann man damit halt sehr, 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 sehr schlimme Sachen machen, ne? Also von Hacking über Entwicklung von Waffensystemen und so weiter.
Also einmal zur Einordnung, Fable 5 ist von Anthropic, also ist Claude. Also das ist kein neues, genau, Modell für unsere Zuhörer und Zuhörer, sondern das kommt aus dem Claude-Bereich. Claude heißt die Software, Anthropic ist der Herausgeber, der Hersteller. Und die benennen ihre einzelnen Versionen immer mit irgendwelchen Namen, ne? Und die Modelle ab der 5er-Reihe, kann man so sagen, das ist schon wirklich wie die 5er-Reihe von BMW. Das sind schon wirklich die absoluten High-End-Modelle und kurz vor des ganz großen AI-Durchbruches, ne? AGI. Dieses 5er-Modell nennen sie Fable und das wurde von der US-Regierung erstmal gesperrt, eigentlich für Nicht-US-Bürger weltweit gesperrt, aber dadurch, dass man das nicht genau differenzieren kann, wer ist US-Bürger, wer nicht, wer hat Zugriff in einem US-Bürger-Haushalt, der Nicht-US-Bürger ist, tausend Probleme. Und welcher US-Bürger in Deutschland darf dann mit seinem Hausanschluss Zugriff darauf haben und welcher nicht, das konnte nicht so einfach verifiziert werden, da haben sie es erstmal komplett vom Markt genommen. Und deswegen, wenn wir über Fable sprechen, ist es immer noch Claude. Also das nur als kleiner Disclaimer hier mal reingeschmissen.
Es gibt ja 4 Stufen. Es gibt Haiku, das ist das ganz kleine Modell. Dann gibt es Sonnet, das ist so. Also wenn Haiku, sag ich mal, wenn wir jetzt in dieser Autogeschichte bleiben, dann ist es die A-Klasse. Ja, dann ist Sonnet die C-Klasse. Dann ist Opus die E-Klasse. Und dann ist dann eben, ja, Fable die S-Klasse. Und was macht das so viel besser, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur irgendwie einen Facebook-Post schreiben möchte oder man recherchiert irgendwelche einfachen Internet-Recherchen, wird man den Unterschied nicht merken. Den Unterschied merkt man vor allem im Agentic Coding und im Computer Use und wie lange diese Modelle am Stück arbeiten können und wie sehr sie sich eigene Ziele setzen und wie komplex Projekte sein können, die sie komplett autonom umsetzen. Und vor allem, wenn man jetzt so in Richtung Frontend-Design, ne, denkt, da kann Andi mal was zu sagen, wie krass sich das entwickelt hat, ne? Also mit Claude Design, ja, stimmt, die können keine Bilder generieren, aber das Thema Frontend-Design und generell Design hat sich so extrem nach vorne bewegt. Und du kannst jetzt eigentlich mit einem Textprompt oder du kannst eigentlich mit dem Modell ja auch reden, ne? Also du kannst einen Textprompt eingeben, kannst aber auch reden und sagen, hey, du hast jetzt den gesamten Kontext aus meinen Brands und all das und bitte designe mir jetzt zum Beispiel eine Instagram-Story für, weiß ich nicht, Bewerbung für einen neuen Zahnarzt und bitte achte darauf, dass das psychologisch so gestaltet ist, dass sich möglichst viele Leute bewerben. Ich möchte gerne den psychologischen Trigger darin, den Painpoint. Und dann macht er dir das komplett fertig. Und da hättest du vorher für einen Grafikdesigner 300, 400 Euro bezahlen müssen für 8 Stunden oder 6 Stunden. Auf dem Level sind wir jetzt.
Ja, beziehungsweise er macht es dir komplett fertig, wenn er alle Infos hat.
Das, genau, wenn er alle Infos hat. Da sind wir beim Datending, ne?
Genau.
Bei Kontext im weitesten Sinn.
Sonst, klar, du kannst die Infos nach und nach auch reinstreuen. Also kriegst immer wieder Rückfragen. Sind ja mittlerweile auch so, dass sie passende Rückfragen stellen, um weiterzukommen. Dann sitzt du aber halt die gleiche Zeit vorm PC. Also es erspart dir keine Zeit. Und
ja,
dann bekommst du auch ein gutes Ergebnis. Aber also das, was rauskommt, wenn ein guter Kontext da ist, alle Dateien da sind, das ist schon echt beeindruckend geworden. Also ein Grafikdesigner brauchst du nicht zwingend.
Ja, das stimmt. Da vielleicht noch eine ergänzende Sache. Ich bin auch natürlich fast nur noch im Claude-Universum unterwegs. Allerdings kannst du es mittlerweile ja so machen, dass du das stärkste Modell einfach nur als Orchestrator siehst. Und dieses Modell bedient sich dann auch per API an anderen Modellen. Ne? Das heißt, ich habe zum Beispiel eine App gebaut, wo Claude sozusagen die Haupt-App geschrieben hat und auch als Mastermind dahinter steht, der aber per API auf GPT-2 zugreift oder eben auf andere günstigere Modelle, wenn es darum geht, dann einfach billige Dinge zu generieren. Das heißt, du hast ja letztes Mal auch schon gesagt, ne, das Thema Token-Usage, Token-Verwaltung ist ein Thema, aber vor allem auch das Thema APIs, MCP-Server, also wo kannst du was erreichen, wo kannst du Daten abgreifen. Ich habe zum Beispiel ein kleines Gerät hier, das nennt sich Plot, das ist das hier. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, eigentlich wäre es dumm, das jetzt nicht zu machen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ja, und jetzt sieht man hier, jetzt nimmt er das auf. Und alle Aufnahmen, zum Beispiel, ich saß heute 3 Stunden im Meeting, die transkribiert er. Und automatisch nimmt sich jetzt meine Haupt-KI, diese per MCP-Server, die Aufnahmen, tut die in meinen Wissenspool und integriert die mit allen anderen Sachen, wie zum Beispiel meine Evernote-Notizen der letzten 10 Jahre, meinen ganzen anderen Cloud-Code-Projekten und hat den gesamten Kontext. Und ich kann jetzt sozusagen über einen 24-7-Agenten mit den Notizen dann chatten und sagen, hey, sag mir bitte, was wir vor 3 Wochen im Operations-Meeting besprochen haben. Schick das bitte an meine HR-Chefin und die wichtigsten 3 To-Dos und stell uns bitte für übernächste Woche noch ein Teams-Meeting ein. Und dann läuft das. Also völlig automatisiert im Hintergrund. Ne? Also das kannst du mittlerweile tun, wenn du die Datenbasis schaffst und wenn du nicht nur bei einem Modell in irgendeinem Chat rumhängst, so wie wir das vor ein paar Monaten gemacht haben, sondern eigentlich wie so eine Art Orchestrator-KI baust, die dir dann eigentlich alles zentral verwaltet und immer weiter dazulernt. Und das ist halt mega geil. Ne?
Aber jetzt stelle ich da mal vor der Herausforderung, dass das nächste Modell von ChatGPT so Endstufe ist, dass du sagst, okay, ich würde es gerne benutzen und nicht mehr Claude, weil vielleicht Claude wird komplett gesperrt. Oder nochmal ein ganz weiteres Thema, wir dürfen Claude als Deutsch gar nicht mehr benutzen. Ne? Also einfach nur mal in der Hypothese mal weitergelaufen. Überleg mal, was das jetzt für dich ein Umstiegsaufwand wäre, das Ganze woanders nochmal nachzubauen, mit all diesen Kleinigkeiten, die man dem System jetzt beigebracht hat. Also wenn ich mir jetzt so sehe, was bei mir frisst ja wirklich so viel Tokens weg, ich muss jetzt schon mal immer mal wieder ein chinesisches Modell nehmen, weil die nur auf 10% der Tokens rechnen. Meine Kreditkarte gibt in der Woche, einmal gehe ich rüber, dass ich mit mindestens 500 Euro das nachlade.
Was nimmst du dann? DeepSeek R3, R4 oder GM 5.2?
Ja, das ist schon mal sehr gut. Axios.
Ja, okay, das ist ein bisschen günstigeres Modell, ne? Das ist so nicht so
Frontier. Genau, aber auch sensationell, insbesondere das neue Modell. Das heißt, ich habe mir 1-2 Sachen für lange Rechenaufgaben. Doch als wir die letzte Aufnahme gemacht haben, war ich noch so doof. Das ist der zweite Erkenntnis, was sich bei mir signifikant gedreht hat. Ich habe es noch alles eingegeben und ich habe gewartet. Ne? Ich hatte noch einen zweiten Rechner laufen, wo ich 2 Modelle hatte. Das war wirklich vor 4 Wochen, wo wir zusammengesessen haben, habe ich noch davor gesessen und immer Fragen beantwortet und noch ein anderes, ne? Also nochmal ein anderes, also 2 quasi Apps habe ich bedient. Ich habe mir das jetzt so gebaut, alles was länger als so und so lange dauert, schiebe ich jetzt in eine Zeitplanung rein und es wird nachts gerechnet. Ne? Das schiebe ich jetzt alles und jetzt hat er abends, rattert er einmal alles durch und morgen, wenn ich Glück habe, das scheitert immer nochmal, weil er das nicht konnte oder dann ist hier das oder ist das, ja. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr das so macht. Aber da habe ich jetzt auch dort in diesen Backlog, in den Nachts-Backlog, was ich reinschiebe, da gibt es so ein paar Sachen, da sage ich, okay, da soll er ein anderes Modell wegen, weil ich wirklich sehe, das kostet dann über die Nacht dann, was ich, $30 oder so oder $28 und ein anderes Modell kostet dann $2,80. Und ich habe mir ja auch so eine Übersicht bauen lassen, was die Tokens verbrauchen und dies und das. Das brauchte ich vor 4 Wochen nicht. Noch wirklich gar nichts. Ne? Und jetzt mache ich das mittlerweile, weil ich das
ja, so ein bisschen sortiere. Das siehst du aber ja eigentlich im Backend von Claude, ne? Was du für welches Modell verbraucht hast.
Nee, das ist aber nicht gut. Das siehst du nicht gut in der Übersicht. Da musst du immer da hinten reinklicken. Das heißt, du musst dir eine Übersicht bauen, was wieder die Claude-Schnittstelle abgreift, was dir auf deine Bearbeitungstätigkeit genau den Token verbraucht hat. Und das, was die Gattung deiner Arbeitstätigkeit, was da am meisten verbraucht, schiebst du in ein anderes Modell rein.
Ja, interessant. Ich glaube, wir gehen aber, glaube ich, ein bisschen zu tief für die
Mainstream gerade. Ich glaube, wenn wir jetzt noch nicht alle verloren haben, wenn wir spätestens jetzt alle verloren haben. Also, ja. Stefan, erzähl doch nochmal, was jetzt, warum die US-Regierung es aus deiner Sicht gesperrt hat, dass wir Europäer ein bestimmtes Sprachmodell, also AI-Modell, was in Kalifornien entwickelt worden ist, warum wir das als Deutsche und als Europäer nicht nutzen dürfen, und denk das Thema mal zu Ende und was das für dich oder für uns alle bedeutet.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Kurze Frage unter uns. Wie viel Zeit verbringt ihr oder euer Team diese Woche mit QM-Dokumentation Onboarding? Laut aktuellen Studien sind es über 24 Stunden Bürokratie pro Woche in jeder durchschnittlichen Zahnarztpraxis. Jede Woche. Das ist ein halber Arbeitsplatz, der einfach verpufft. Ich sage das, weil wir bei OptiHealth Consulting genau dieses Problem gelöst haben. Mit Magic. Zu finden unter medgic.io habt ihr ein digitales QM-System, das gemacht ist für Zahnarztpraxen. Gesetzliche Anforderungen automatisch erfüllt. Neue Mitarbeitende arbeiten sich überwiegend selbst ein. Mit Videos, Bildern, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und die integrierte KI beantwortet Praxisfragen in Echtzeit auf Basis eurer eigenen Prozesse. Kein Ordner, kein Chaos, kein Zeitverlust mehr. Ihr seid Zahnärzte, keine Bürokraten. Magic gibt euch eure Zeit zurück. Schaut jetzt rein, magic.io.
Also es gibt ja mehrere Spekulationen. Ne? Also bei Trump weißt du nie, warum er das gemacht hat. Ne? Also das geht von Insiderhandel, was ich gar nicht für so unwahrscheinlich halte, ja, dass er im Endeffekt jetzt irgendwie einen Short auf, keine Ahnung, Anthropic hat, den er dann kurz bevor er das Modell wieder freigibt, wieder verkauft. Ja, also das ist sicherlich auch Teil der Gleichung. Das zweite ist natürlich Thema America First, um schon mal so zu sagen, hey, wir werden unseren Wissensvorsprung verteidigen als USA. Was natürlich aber ein bisschen dumm ist, dann zu sagen, die Leute, die bei Anthropic arbeiten und nicht die US-Staatsbürgerschaft haben, denen das auch nicht zu geben, ne? Weil da hängt ja ein Billionenmarkt dran. Ne? Wenn jetzt Anthropic die Hälfte seiner, oder später dann auch andere Modelle, ne? Also auch OpenAI oder wer auch immer, die Hälfte der Mitarbeiter entlassen muss, weil die nicht mehr arbeiten dürfen, dann hängt da natürlich ein extremer Chipmarkt dran, dann können die Chips nicht mehr, dann ist das ganze Compute wird nicht mehr gebraucht. Das halte ich einfach nur für komisch und dumm. Also das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, warum. Dahinter steht natürlich aber schon auch die Angst, dass damit Leute, die da keine guten Intentionen haben, Dinge bauen können, sowas wie Massenvernichtungswaffen, Biowaffen. Ob das dann jetzt so wirklich so berechtigt ist, weiß ich nicht, weil es gab ja keine größeren Jailbreaks, sondern nur so kleine Mini-Jailbreaks. Ich denke, es geht hier hauptsächlich um wirtschaftliche Interessen, die vor allem die US-Regierung sozusagen und Trump für sich selber beanspruchen. Und es geht so ein bisschen in die Richtung Verstaatlichung der KI-Unternehmen bzw. Staatsbeteiligung, da mehr Einfluss zu nehmen. Das ist so meine Interpretation von dem Ganzen. Ich glaube auch, dass wir Fable 5 irgendwann nutzen können werden. Ich glaube auch, das wird auch gar nicht mehr so lange dauern, bis es wieder freigegeben wird. Ich hoffe, noch diese oder nächste Woche. Aber kannst du mal sagen, was du denkst? Also das sind so meine Gedanken dazu.
Ich meine, der US-Präsident hat sich ja in letzter Zeit häufig bemüht, den Eindruck zu erwecken, er wäre käuflicher als andere US-Präsidenten in der Vergangenheit. Da kann man vieles rein interpretieren. Aber vielleicht ist es auch, dass andere da angenehmer sind zu ihm gewesen. Das Claude-Modell gilt ja als sehr wokes Modell, in Anführungszeichen, also als sehr ausgewogenes Modell. Ganz interessant war, das habe ich jetzt auch gerade die Tage gehört, dass in der Analyse, welches Modell am meisten russische Propaganda verhindern kann, das heißt rausfiltert, was ist russische Propaganda, dass der Claude sehr weit oben ist. Das heißt, die haben sehr, sehr gute Filter scheinbar, was diese Sachen angeht, und das ist vielleicht auch störend. Aber lange Rede und ganz kurzer Sinn. Was wir sehen ist, dass es hier eine Wettbewerbsbeschränkung für ein Modell gibt und für ein anderes Modell nicht. Ja, und da müssen wahrscheinlich die Experten mal analysieren, die beide Modelle gesehen haben, ob das gerechtfertigt ist und wenn ja, aus welchem Grund. Und vielleicht ist es ja wie später, ist ja auch, also wenn man in die Vergangenheit schaut und sich zum Beispiel den Prozess der Medikamentenentwicklung anschaut, Ich meine, Heroin wurde von Bayer auch verkauft als Schmerzmittel für Kinder, ne, und für Schwangere. Ja. Und dann hat es 20 Jahre gedauert, dass man irgendwann weltweit Regulatoren hatte. In den USA ist es die FDA, die dann diese Medikamentenprüfung dann nach den neuesten Prüferkenntnissen, die es dann so gibt, dauert dann der Zulassungsprozess dann halt 5-6 Jahre. Aber es wurde alles geprüft und dann kommt nur das Sicherste auf den Markt. Das Gleiche gilt für Autos, das Gleiche gilt mittlerweile für berauschende Dinge, wie zum Beispiel Alkoholiker und Co. Das heißt, es hat ja immer so einen Entwicklungsprozess hin zur Regulierung gegeben, wenn es irgendetwas Neues gab oder wenn es irgendeinen neuen Bereich gab. Und vielleicht sind wir jetzt auch gerade erst am Anfang dieses Entwicklungsprozesses, dass es nachher so ein wie eine FDA, so eine zentrale Prüfstelle gibt, die dann die Sachen sagt, die dann Sachen bewertet, beurteilt und sieht und freigibt. Ja? Man muss sich ja mal vorstellen, was damals alles an Fabrikabgasen und so weiter in die Luft gelassen worden ist. Ist, ne? Wie lange hat der Rhein keinen Fisch geführt? Wie viele Jahrzehnte? Ne? Und so weiter und so fort. Je mehr die Erkenntnis da ist, und Sokrates sagte, glaube ich, Sokrates war das, sagte es, wer die Erkenntnis hat, ist verdammt zu handeln. Ja? Und wenn sich jetzt eine Erkenntnis durchsetzt, dass man damit A oder B und C, die nicht gut ist, machen kann, dann sind wir vielleicht an dem Beginn, dass sich eine solche Regulierung dann irgendwie etabliert und dann auch etablieren muss. Ich glaube, das ist vielleicht sogar auch noch die fairste Lesart, ne? Ohne dass man weitere Hintergrundinformationen dann irgendwo besitzt. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir haben schon wieder die Hälfte unserer Sitzung in eurer Gluthitze ohne Klimaanlage mit heißem Föhn verbracht. Und jetzt sind wir mal richtig gespannt auf die richtig coolen KI-Tools der Denta 1 Klinik heute in der zweiten Episode. Und ich würde sagen, startet da doch mal voll rein.
Gerne. Also das Ding ist, viel davon ist natürlich mit KI gebaut und dann sekundär ist es dann nicht mehr so viel KI, sondern ist es eigentlich nur noch Heuristik und Daten. Ne? Aber vieles, ist, was dann da noch dann da drauf kommen kann, ist dann auch wieder KI. Ne? Es fängt häufig mit KI an, die Daten dann aufbereitet und dann kann man mit diesen Daten wiederum KI draufsetzen, die diese Daten interpretiert. Ne? Also es ist super spannend. Okay, gehen wir mal rein. Okay, also wie kommt das Ganze oder wie ist das zustande gekommen? Wir haben ja mal irgendwann schon mal über das Thema Controlling gesprochen, ne? Über Denta Vision 360, dass wir angefangen haben, alle Bereiche des Unternehmens datentechnisch komplett anzubinden, aber in Bezug auf Ergebnisse, also Results, Honorarstundensätze, No-Show-Quoten, NPS, also diese ganzen Dinge, die wir brauchen, um bessere Entscheidungen zu treffen, ne? Wenn wir jetzt irgendetwas tun. Und dann wollen wir wissen, okay, hat das was gebracht im positiven Sinne? Ne? Das geht dann bis zur Fachkraft runter. Ne? Da haben wir sowas wie, was weiß ich, wie viel Prozent der Anrufe werden innerhalb von 20 Sekunden angenommen im Callcenter? Und das haben wir ja jetzt ein gutes Jahr benutzt und haben dann gemerkt, ja cool, jetzt wissen wir ja, was wir zu tun haben. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Ne? Herr, hilf ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Aber das Tun an sich ist immer noch mühsam. Also haben wir so den nächsten Step im Denken halt gemacht und haben gesagt, jetzt haben wir diese ganzen Daten, jetzt können wir auf diese Daten doch eigentlich eine Automatisation setzen, beziehungsweise Tools setzen, die die ganze Praxis dabei unterstützen, an diesen großen Problemen der Praxis zu arbeiten. No-Show, Leerlauf, HKP-Umsetzungsquote, also die Sachen, die für jede Praxis total schmerzhaft sind oder wo das größte Potenzial liegt, wie auch immer. Ne? Auch Feedback, ne? Das Thema, was mache ich denn jetzt mit meinem Feedback und wie sammle ich das strukturiert? Und daraus ist dann nach und nach immer mehr geworden und plötzlich hatten wir so eine ganze Box an Tools und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das doch alles zusammenführen und dann bauen wir quasi wie so eine Art Operating System, also deswegen heißt es auch Denta Vision OS, neben der PVS. Ich würde sagen, da kann ja Andi mal ein bisschen durchführen. Wir müssen jetzt vielleicht nicht alle Tools uns angucken, aber so die Top 3 oder Top 4 sind sicherlich total interessant und Christian, du kannst ja gerne immer interessierte Rückfragen stellen.
Sehr, sehr gerne, mache ich. Dadurch, dass ich nicht alles super erkennen kann, erzählt ihr mal bitte lieber so detailliert wie möglich und geht in der Annahme, dass unsere Hörerinnen und Hörer und Zuseherinnen und Zuseher nicht zu viel sehen können. Besprecht das mal, als wenn wir nur Zuhörer hätten. Das wäre, glaube ich, gut.
Okay.
Das kriegen wir hin. Also, was du jetzt hier vielleicht noch ein bisschen erkennen kannst, ist eigentlich nur die Startseite. Die ist wahrscheinlich, auch wenn sie sehr aufgeräumt aussieht, ein bisschen überladen, was die Informationen angeht. Also du hast hier alle wichtigen Werte, die wir aus den Daten rausziehen, einmal gebündelt. wie eine Ansicht, einfach nur von oben drauf, was ist das, was du aktuell gerade eigentlich wissen musst. Und wir sehen hier Daten, wie zum Beispiel die Anzahl der Patienten in der Praxis, wie viele davon sind gerade aktiv oder inaktiv, wie viele aktive HKPs habe ich gerade noch und welchen Wert haben die zusammen, wie sieht meine PZR-Auslastung in den nächsten 30 Tagen aus, wie ist meine Patientenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, wie viele Behandler habe ich gerade. Das ist natürlich bei kleineren Praxen nicht ganz so spannend, da sollte man das noch aus dem Kopf wissen. Hier, wenn es größer wird, ist das schon mal ganz gut, um auch die Zahlen so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Und wir haben eine Recall-Liste, also wie viele Patienten waren denn in den letzten 6 Monaten inaktiv und könnten von uns kontaktiert werden, um eben nachzubesetzen oder das Terminbuch voll zu machen. Und was ein Kernpunkt ist, den siehst du gerade auf der rechten Seite, das ist bei uns die Score-Verteilung. Wir sind dazu übergegangen, dass wir unsere Patienten in A, B, C, D einteilen. Das, wer Stefan so ein bisschen verfolgt, kriegt das auch aktuell mit. Da hat das auch schon mal ausführlich erklärt. Ich glaube, das sprengt den Rahmen. Möchtest du einmal erzählen, wie wir da grob bewerten?
Ja, ja. Also vor allem, wie wir überhaupt darauf gekommen sind. Wir haben ja 24 dann die Klinik gegründet oder aufgemacht und plötzlich hatten wir 500 Neupatienten pro Monat. Und das ist genau das Gegenteil von der eingespielten Landpraxis. Ja, die haben eine No-Show-Quote von, keine Ahnung, 2,7%. Die juckt das halt überhaupt nicht. Warum? Weil die haben vielleicht 100 Neupatienten im Jahr. Alle anderen kennt man persönlich. Ja, und wer da nicht kommt, der kriegt vom Chef direkt einen auf die Finger. Und dann kommt der. Ne? Im Großkonstrukt, in der Großstadt, wie auch immer, auch in der mittelgroßen Praxis, in der Großstadt sieht das schon ganz anders aus. Da nehmen die Patienten es eben nicht so genau mit den Terminen, vor allem die Neupatienten. Und plötzlich hatten wir ja No-Show-Quoten, das weißt du ja selber, Christian, auch noch, habe ich ja auch viel darüber berichtet. Und wir haben uns ja auch sogar eine Folge nur über das Thema No-Show unterhalten, weil es ja, und es wird immer schlimmer, ne? Also jetzt, sage ich mal, mit der neuen Generation, die das schon erst recht nicht mehr so genau nimmt, habe ich mir dann überlegt, was können wir denn dafür tun, um uns von Patienten wieder zu trennen, die einfach nicht zu uns passen. Und da haben wir ja auch schon über 1000 Maßnahmen gesprochen. Wir haben über Ausfallhonorare gesprochen. Wir haben über das Taggen der Patienten in ABCD gesprochen. Aber das bleibt am Ende des Tages halt immer ein händischer Prozess. Und es ist super aufwendig. Und die Bewertung pro Arzt differiert auch. Der eine gibt ein B, der andere gibt ein C, der andere gibt ein D. Dann ruft der Patient in der Praxis an. Dann ist die Kraft vorne am Empfang so schnell und macht sich die Karte auf und sieht, dass der D ist. Wahrscheinlich nicht. Dann landet der Patient trotzdem wieder in der Praxis. Das hat mich halt so hardcore gefuchst, ne? Weil ich dann immer die Tageslisten durchgegangen bin und so, ey, wieso kriegt der einen Termin, wieso kriegt der einen Termin? Und ich habe dann immer meinen Prozessmanager angekackt, den Andreas Tetzlaff, und habe gesagt, ey, warum kriegen wir das nicht in den Griff? Und er so, ja, wir machen doch schon alles. Und ich so, nein, das ist aber scheiße. So, und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch mal definieren, was sind denn die Attribute eines guten Patienten? Und ich gehe jetzt einfach mal hier in die Scorekarte und wir haben dann gesagt, hey, lass uns doch mal eine Scorekarte definieren für einen Patienten. Ich nehme den Andreas Tetzlaff. Genau, der ist jetzt zum Beispiel A. Ja, der hat eine Termintreue von 94,1%. Das ist für uns super. Der kriegt keine Punkte abgezogen. Dann ist der 1,7 Mal im Jahr bei der Prophylaxe. Da kriegt er fast die volle Punktzahl. Der hat eine positive Bonität. Da kriegt er die volle Punktzahl. Der hat jetzt keine Zusatzversicherung. Da kriegt er jetzt keine Punkte. Dann gucken wir uns die Umsätze und die Umsätze pro Stunde an. Und ob der Patient negative Tags hat oder nicht. Das wäre so händisch. Negativer Patient oder jemand, der extrem zeitaufwendig ist, was auch immer. Und dann bekommt jeder Patient völlig automatisiert ein Scoring nach dem dritten Termin zugewiesen. Und dieses Scoring poppt dann durch Anbindung an die Telefonanlage genau, direkt auf.
Das macht es dann nämlich überhaupt möglich. Weil wenn du jetzt immer, dann kannst du auch den Patienten aufrufen, kannst dir alle Infos raussuchen, macht es wieder zu einem händischen Prozess. Und wir haben uns dann gedacht, wir müssen das Ganze irgendwie auch wieder automatisieren, dass die Leute, die ans Telefon gehen, bei uns im Callcenter, jetzt nicht immer den Patienten raussuchen müssen, sondern wir matchen die hinterlegte Telefonnummer beim Patienten mit eben der Anrufnummer und es geht automatisch diese Scorekarte auf. Das heißt, jeder, der hier anruft und Bestandspatient ist, ab wie viel Termin bewerten wir?
Ab drei, nach dem dritten.
Genau, die bekommen von uns diesen Score und wenn man hier anruft, dann wissen die Mädels, die ans Telefon gehen, sofort, wer ist das, wann hat der seinen nächsten Termin, wann hatte der seinen letzten Termin. Wie sehen seine Werte aus? Was ist der für ein Patient? Also wie sieht die Scorecard aus? Und das macht es für uns super einfach, kurzfristige Termine zu vergeben, vielleicht auch Dinge zu empfehlen. Wir können sofort sehen, er kommt x-mal zur PZR. Wir könnten jetzt direkt mal einen PZR-Termin mit anbieten, wenn es so eine Kontrolle sein soll oder sonst irgendwas ist. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten daraus. Dadurch, dass diese Scorecard beim Anruf aufgeht, das ist, glaube ich, so der Gamechanger, ja, der es dann einfach macht.
Das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte ist, dass wir Service-Level definieren können für Patientenkohorten nach den Scores. Das heißt, wir möchten natürlich alles dafür tun, dass unsere A-Patienten sich wohlfühlen. Und wir möchten eigentlich alles dafür tun, dass diese D-Patienten, die den Termin nicht wertschätzen, die Aufwand verursachen, die eigentlich ein Sand im Getriebe der Praxis sind, am besten nicht mehr wiederkommen. Ne? Und bei den C-Patienten, die versucht man vielleicht zu entwickeln. Und wenn das nicht klappt, dann muss man sich auch überlegen, ob man sich dann eben trennt. Und wenn es klappt, dann super. Und B-Patienten, das ist so das Brot- und Butter-Geschäft. Ne? Denen gibt man einfach ganz normale Termine. Vielleicht kriegen die sogar besser Termine, wenn die D-Patienten nicht da sind, ne? Weil die nehmen ja trotzdem den anderen die Termine halt weg. Und jetzt kann man darauf aufbauen, natürlich nochmal coole Sachen aufbauen. Jetzt kann man zum Beispiel sagen, ein Recall, warum sollte ich denn alle erinnern, wenn ich weiß, ich kann auch nur A- und B-Patienten an die Termine erinnern, weil die C- und D-Leute, die möchte ich ja gar nicht haben. Und das kann ich dann natürlich auch wiederum automatisieren. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel definieren, alle B-Patienten kriegen automatisiert den Recall als E-Mail oder als WhatsApp. Die A-Patienten landen wöchentlich auf einer Liste und die rufen wir alle persönlich an, weil da wollen wir ja, dass sie sich besonders wohlfühlen und denen wollen wir die maximale Wertschätzung entgegenbringen. Ja, und die C- und D-Patienten, die erinnern wir natürlich nicht an den Termin, weil wir die sonst wieder in der Praxis haben. Oder zumindest im Terminbuch und dann wahrscheinlich nicht in der Praxis. Ne?
Genau. Darf ich eine Frage dazwischen stellen?
Ja. Ja, klar.
Bitte beschreibt mal, wo ihr die Daten alle, also aus wie vielen verschiedenen Datenquellen holt ihr sie? Bereinigt ihr die vorher? Wo ist die Clearingstelle? Also geht nochmal so ein bisschen auf das ein, was wir auch letzten Monat so ausführlich besprochen haben, wo wir gesagt haben, okay, Daten ist das eine, aber bereinigte Daten, Datenhygiene, Clearingstelle ist das andere. Geht da doch nochmal im Detail drauf ein, das wäre klasse.
Ja, also wir haben hier natürlich als große Software, wo die Daten abgreift, ist natürlich immer die PVS, wo die meisten Daten drin liegen. Wir haben jetzt hier noch Nelly angeschlossen. Wir haben unsere Telefonsoftware natürlich angeschlossen, wo auch ein paar Daten drin liegen. Wir haben Roger mit drin als große Datenquelle. Ja, wir haben dann die Tools, über die wir raussenden. Die sind am Ende keine Datenlieferanten, außer Nachricht zugestellt, gelesen, vielleicht beantwortet.
Und die eigenen Tools, ne?
Genau, eigene Tools für Umfragen, intern, extern. Solche Sachen binden wir an. Und die Daten bereinigen wir vorher. Also alles, was hier landet, ist schon aufbereitet. Wir holen uns nur die wichtigsten Daten, immer die aktuellen Daten. Also alles, was hier drin ist, ist immer tagesaktuell. Wird nachts einmal, also morgens um 3, wird das einmal alles aktualisiert.
Wie lange braucht er dafür? Weißt du das ungefähr? Ganz, also nur Pi mal
Daumen? Ja, es läuft ungefähr eine halbe Stunde. Es geht wirklich relativ schnell. Es wird auch nur das abgespeichert, was sich verändert hat. Also wir müssen jetzt nicht, wir haben es gerade, glaube ich, gesehen, bei uns standen hier über 30.000 Patienten drin. Und da ändert sich natürlich nicht täglich was. Das sind alles relativ träge Daten. Das heißt, da wird nicht so viel angepasst. Wenn wir jeden Tag die Aktualisierung, wie viele Patienten haben wir pro Tag hier, Stefan?
250 ungefähr.
250, okay. Ja. So, das sind die größten Datenpunkte, die wir da austauschen müssen. Kommt dann noch so ein bisschen auf an, wie viele Termine werden vereinbart an dem Tag. Aber es sind wirklich nicht so viele Punkte. Also echt kein großer Aufwand, die Daten da einmal zu aktualisieren. Und wir setzen dann immer einen Datenpunkt. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Für jeden Patienten wird das gesetzt, wenn sich was verändert, mit Datumstempel. Und so können wir dann auch Verläufe darstellen. Also genau. Wie verändert sich unsere A-Patientenquote, B-Patientenquote? Wie läuft es mit dem Leerlauf? Wer ist terminlos? All sowas.
Was ganz cool ist, man kann dann auch eine Kohortenanalyse machen. Zum Beispiel, was sehr, sehr interessant ist, wenn ich jetzt mal hier so auf Patientinnen gehe, es ist noch so ein zweites Dashboard, kann man zum Beispiel sehen, wo kommen Patienten her, also aus welchen Umkreisen. Und was auch cool ist, ich kann jetzt zum Beispiel einen A-Patienten mit einem C-Patienten vergleichen in der Kohorte. Und jetzt kannst du dann zum Beispiel auch die Sachen sehen. Ne? Und was halt cool ist, jetzt siehst du jetzt zum Beispiel die Termintreue von einem A-Patienten, die ist 96,2. Und von einem C-Patienten ist die Termintreue 85,8. Ja? Und die Umsätze pro Stunde sind bei dem A-Patienten 458, bei einem C-Patienten 175. Und du siehst, dass wir mit 2300 Patienten, ist fast die gleiche Anzahl hier oben, ne, haben wir hier unten 8-mal mehr Umsatz gemacht. Ne? Wir haben mit den A-Patienten fast 9 Millionen gemacht und mit den C-Patienten 1 Million. Wenn das eine Praxis einmal weiß, dann denkt sie anders darüber, ob sie sich von bestimmten Kohorten trennen sogar muss. Ne? Ich habe jetzt bewusst die C genommen, wenn wir jetzt mal bei D gucken. Ja, das ist natürlich ultra krass. Guck dir mal hier die Termintreue an. Die ist hier bei 57,8. Also jeder zweite Termin wird fast nicht wahrgenommen von dieser Patientenkohorte. Das ist wirklich krass so, dass wenn du das einmal weißt, das kannst du nie wieder unwissen. Das war, selbst für uns war das ein absoluter Augenöffner. Ich hatte das so ein bisschen vermutet. Das ist natürlich auch die Frage, wie definierst du A und B und C und D? Also wie viele packst du da rein? Das ist ja auch eine Definitionsfrage. Du kannst ja auch sagen, bei mir sollen die unteren 20% D sein, dann ist der Sprung nicht ganz so krass. Wir haben das extra so gemacht, dass bei uns D nur die unteren 3-4% sind. Aber das ist natürlich ein unfassbar geiles Steuerungstool. Ja, vor allem, wenn du mehr Nachfrage als Angebot hast. Ne? Und das haben die meisten Praxen. Die meisten Praxen haben ja nicht so wenig Patienten, sondern sie brauchen eigentlich ein Tool, womit sie ihren Patientenstamm bereinigen können, ne? Für die Patienten, die... Und jetzt überleg mal auf der gesamtheitlichen Ebene, was das frei macht an Kapazitäten für ärztliche Leistungen. Ja? Wenn Ärzte weniger rumsitzen, also bei uns hat sich jetzt in den letzten 5, 6, 7 Wochen hat sich der Leerlauf und die No-Show um 4-5% nach unten bewegt. Das heißt, wir behandeln 5% mehr mit den gleichen Ressourcen, mit den gleichen Mitarbeitern, was das für die Rentabilität und auch für die Anzahl der angebotenen Stunden in Deutschland an Arztstunden bedeutet. Ne?
Ja, Wahnsinn. Wie viele Patienten kann man mehr damit behandeln? Wie kann man die Krankenkassen damit entlasten? Ne? Also das sind ja die Fragen, die man dann stellen muss. Ja? Das ist Richtig. Ja auf euch schon eine gewaltige Effizienzsteigerung. Also krass, krass beeindruckend.
So, wir gehen einmal in den Demo-Account rein. Das ist ein bisschen sauberer, denn wir gucken uns jetzt ein Tool an. Das ist jetzt nicht 100% neu, weil es gibt ja schon Tools, die auch das Thema HKP-Management so ein bisschen abdecken. Wir haben es nur noch mal ein bisschen weiter gedacht. Ne? Letztendlich sind Heil- und Kostenpläne ja der Sales-Motor und im weitesten Sinne der hochqualitative Motor jeder Praxis. Ne? Also zumindest mal jeder normalen prothetiklastigen Praxis, aber auch der Implantologie-Praxis, ne? Weil das sind ja auch, ja. Das sind ja keine HKPs, das sind Kostenpläne, ne? Privatpläne. Und Praxen sind häufig sehr, sehr schlecht darin, diese Pläne strukturiert nachzufassen. Also es werden sehr, sehr viele Pläne gestellt und die werden dann einfach nicht weiterverfolgt. Und wir haben jetzt mal überlegt, wie würden wir denn den Prozess, den wir jetzt momentan machen, 1:1 digitalisieren und automatisieren. Und wir haben einfach mal gesagt, hey, wir haben unsere 4 Phasen, die gibt es ja einfach, gestellt, unterschrieben, genehmigt, durchgeführt. Ich habe hier, wie gesagt, so eine Art CRM-System für Pläne. Ich kann jetzt den Plan hier aufmachen, ich kann hier Notizen machen in dem Plan, ich kann dem eine Lead-Temperatur oder eine Lead-Qualität zuweisen und ich kann ihn direkt hier anrufen oder eine E-Mail schreiben. Das heißt, ich arbeite quasi in diesem System komplett um Pläne, ob das jetzt eine ZMV macht, die die Abrechnung macht oder ob das eine dedizierte Person ist, die dieses Tool handelt, nur um nachzufassen. Also jeder Vertriebler hat ja so ein Tool. Sei jetzt mal offen. Und immer wenn der Plan in Z1 oder in der PVS, das Tool funktioniert ja auch mit anderen PVSen, sag ich mal, die nächste Phase erreicht, landet der automatisch hier in dieser nächsten Phase. Ja, und dann geht es in der nächsten Phase um andere Dinge. Ne? In der ersten Phase geht es darum, den Patienten, wenn er denn keinen Folgetermin hat, anzurufen und einen Folgetermin zu vereinbaren, damit der HKP besprochen werden kann. In der zweiten Phase geht es darum, den Plan, wenn er besprochen ist, zu unterschreiben und genehmigen zu lassen. Das heißt, hier kann es zum Beispiel sein, dass die Zahnzusatzversicherung noch eine Rückmeldung geben muss, dass die Krankenkasse noch nicht genehmigt hat, dass der Plan beim Gutachter liegt oder sonstige Sachen. Ne? Wenn er dann genehmigt ist, haben wir wieder das Gleiche. Jetzt muss man natürlich versuchen, mit dem Patienten einen Termin zu machen, um den Plan auch durchzuführen. Und dann haben wir wieder hier unseren Prozess. Einmal anrufen, zweimal anrufen, dreimal anrufen. Wenn man dreimal angerufen hat, dann kriegt der noch eine WhatsApp automatisiert. Und wenn er die WhatsApp nicht beantwortet, dann kriegt er noch eine E-Mail. Und dann kann ich den Plan aber auch deaktivieren. Ne? Dann ist ja sozusagen dann unser Prozess durchgelaufen. 6 Kontaktversuche müssen reichen. Und dann habe ich aus einem vielleicht ein Ja oder ein Nein gemacht. Ne? Darum geht es eigentlich bei diesem Tool, dass ich nicht diese unglaubliche Menge an Heil- und Kostenpläne im Äther rumschweben habe und ich weiß nicht, ob die noch gemacht werden oder nicht. Wenn ich jetzt angerufen habe, dann verschwinden die erstmal 1-2 Wochen. Das kann man einstellen, wann der Plan auf Wiedervorlage geht. Und so kann eine Person dieses Tool wirklich, wenn sie es konsistent bedient, ganz einfach keinen Plan mehr verloren gehen lassen. Dann kann man hier sagen, leg mir das in 7 Tagen vor, leg mir das in 14 Tagen wieder vor oder in 30 Tagen. So, und dann haben wir letzte Kategorie durchgeführt. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, man kann einen Plan zwar durchgeführt haben, aber entweder kann ich den noch nicht abrechnen, weil noch Leistungen offen sind, weil der Patient noch nicht zufrieden ist, weil der Plan halt einfach nicht genehmigt war und ich ihn trotzdem angefangen habe oder weil die Bonität negativ ist und der Patient zahlt nicht und ich habe es nicht an die Factoring-Gesellschaft gegeben. Und damit habe ich eigentlich from end to end ein perfektes CRM für Pläne.
Krass. Das habt ihr richtig gut gemacht.
Es ist geil. Also, und du siehst halt auch, ist das ein A-Patient, ein B-Patient, C-Patient. Du kannst natürlich alles filtern nach Behandler, nach Summen, nach dem Planstatus. Und so kann eine Person dann halt sagen, okay, die 800-Euro-Pläne telefonieren wir nicht nach, aber alles ab 2000 Euro.
Das ist dann jetzt auch der Punkt, ich weiß, du willst gleich noch zu Feedback und allem anderen rüber, aber wo, jetzt sehen wir hier ja visualisierte Daten, mit denen wir wieder arbeiten.
Ja.
Und was jetzt, wo wir gerade wieder dran arbeiten, ist dann wieder zurück zur KI. Also welche Fragen kann ich jetzt reingeben, um dieses Tool auch zu steuern? Also ist es zum Beispiel, mein neuer Zahnarzt Max Müller ist seit 3 Monaten da, ist immer noch nicht ausgelastet. Kann ich hier in den Plänen nachgucken und dann würde mir sofort eine smarte Liste ausgegeben.
Ja.
Welche HKPs sollte ich jetzt besonders schnell nachtelefonieren? Wo sollte ich besonders schnell terminieren? Wo kann der noch Gespräche machen? Also da geht es dann wieder zurück, dass man sagt, man kann jetzt eine KI dieses Tool auch bedienen lassen.
Ja.
Weil wir haben ja trotzdem eine ganze Menge an Daten. Jetzt gucken wir uns hier gerade auf dem Bildschirm die Demo-Daten an mit 50 HKPs. Wie viel sind gerade?
Wir haben 3000, ne?
Genau.
3000 richtig. HKPs und eine KI weiß viel besser anhand des vergangenen Verhaltens und auch der zurückliegenden Optionen. Die kennt das Scoring, die weiß schon, die kann bewerten, hat der schon mal ein Implantat gemacht? Das heißt, wer kann das besser als eine KI? Die muss dann natürlich irgendwann hier lokal laufen. Das haben wir momentan noch nicht in Action, muss man ganz offen sagen. Wir sind momentan jetzt an dem Punkt, wo wir hier sind. Aber sobald wir ein lokales LLM haben und sicher ist, dass die Daten nicht rausgehen, das ist ja schon super mächtig. Ne? Das ist ja ein Sprung von der Steinzeit in die Industrialisierung, sag ich mal. Wenn wir jetzt aber da noch eine KI draufsetzen, und das ist ja nur ein Teil, ne, das können wir auf alles draufsetzen. Das können wir auf DentaVision 360 draufsetzen, das können wir draufsetzen auf den Recall, das können wir draufsetzen irgendwann auch auf das Marketing. Ne? Zum Beispiel, der guckt dann, wie ist die Auslastung, was habe ich in der Pipeline, was ist der Forecast und brauche ich eine neue Person in 6 Wochen, in 3 Wochen, in 9 Wochen?
Oder verbrenne ich gerade Budget?
Oder verbrenne ich gerade Budget oder sollte ich das Marketing hoch- oder runterfahren und dann irgendwann auch die über die agentischen Fähigkeiten einfach zu sagen, hey, du hast das und das Marketingbudget, mach, dreh die Kampagnen hoch. Wenn du denkst, dass wir leer laufen, drehst du sie hoch. Wenn du denkst, dass das sinnvoll ist, wenn du siehst, wir sind eh gerade ausgebucht, fahr die Kampagnen runter, weil wir Budget verbrennen. So, wir sind ganz kurz davor, weil wir die Datengrundlage haben. Es fehlt eigentlich nur noch das lokale LLM, dann geht's halt richtig ab, ne?
Sehr, sehr krass. Was würdet ihr jetzt zum Abschluss der Folge, wir kommen ja langsam zum Ende, wir können auch gerne noch einen dritten Teil daraus machen, weil das so spannend ist. Wir haben noch lange nicht alle Reiter da durch, wie ich sehe.
Ja.
Was sind jetzt so die 2, 3 Kern, also ich sag mal so, wo ihr sagt, hier ist 10 von 10 bereits jetzt drin. Also das hier könnt ihr nicht einsetzen, ne, weil ihr es noch nicht lokal laufen habt. Aber von dem, was ihr bisher gemacht habt, was würdet ihr sagen, sind die eine oder die 2 Sachen, die ihr schon operativ laufen habt, die euch jetzt schon richtig doll weitergebracht haben?
Das, was wir jetzt hier beschrieben haben, was du auch siehst, das läuft bei uns. Also
ja,
das setzen wir ein. Das ist ein Tool, was so funktioniert, das Ganze, was wir jetzt hier beschrieben haben. Was noch nicht ganz funktioniert, ist das, dass wir mit einer KI jetzt mit den Daten chatten. Weil da haben wir so ein bisschen noch das Problem, dass wir ja hier mit sehr sensiblen Daten arbeiten. Und die nicht einfach ohne Probleme mit irgendeiner API von Anthropic oder so verbinden können, sondern das, was lokal laufen muss. Aber das, was wir jetzt hier beschrieben haben, das funktioniert, das wird schon eingesetzt.
Genau, die Scorekarte ist der größte Gamechanger, würde ich sagen. Vor allem so immediate. Ne? Es gibt ja so gewisse Change-Prozesse, die sind super sinnvoll, aber die sind auch schmerzhaft. Ne? Die PVS zu wechseln oder, keine Ahnung, irgendein Change-Management in Bezug auf die Führung, ja, dass plötzlich... Keine Ahnung, vorher war alles Laffy-Taffy und jetzt ist plötzlich hier stringente Führung. Ne? Da kippt dann, das macht ja was mit der Kultur. Das sind so Sachen, die sind super hart, aber die Scorekarte ist halt echt easy. Ne? Weil sobald du einmal weißt, ey, das sind meine guten Patienten, das sind meine schlechten Patienten, dann ist es relativ einfach, im Callcenter 2, 3 Gesprächsleitfäden zu schreiben, ein paar Service-Standards zu definieren. Das ist in 1 oder 2 Tagen gemacht und dann kannst du davon direkt profitieren. Die Leute wollen das auch, ne? Die wollen ja nicht die ganzen Leute wieder in der Praxis haben, vor allem die Ärzte nicht, ne? Wenn die dann da rumsitzen und wieder mal ein No-Show ist. Also das ist, glaube ich, Nummer 1 und Nummer 2 ist schon der HKP-Manager, ne? Weil wir haben da dedizierte Sales-Personen und die freut sich extrem darüber, endlich ein professionelles Software-Tool zu haben, mit dem sie ihre Arbeit besser machen kann. Und das ist natürlich extrem monetär wertvoll, ne? Also wir kommen ja schon von einem mittelgut gemanagten HKP-Nachfasssystem, gehen jetzt auf ein exzellentes, aber viele Praxen, ich glaube, die kommen von, fassen wir überhaupt nach? Wissen wir überhaupt, wie viele Pläne wir da gerade draußen haben? Hin zu, okay, hier habt ihr ein Tool für Doofe, arbeitet das einfach ab. Das sind die beiden, glaube ich, die beiden krassesten Tools momentan.
Super. Sollen wir noch eine 3. Folge machen?
Können wir super gerne machen. Dann zeigen wir gerne den Rest.
Da würde ich sagen, dann bevor nächstes Mal im Juli machen wir nochmal eine Folge und dann haben wir August und September mal wieder ein paar Abwechslungsfolgen, um dann wieder zum Endspurt des Jahres mal wieder ein KI-Update zu geben. Ich würde sagen, das ist doch Fairplay, dass wir auch andere Themen tacken und sozusagen weiterhin den Rundumblick auf dem Kopf haben.
Ja, also wer Bock hat, da mehr drüber auch zu erfahren, ne? Wir haben diese Software ja seit einer Woche, gibt es die ja quasi auch für andere Praxen. Wir haben die ja gelauncht, geht für Dumpsoft, Z1, Dentport und Charlie. Ne? Das sind die 4 PVS, die wir momentan anbinden können. Und wer Bock hat, der schreibt einfach am besten mir auf Instagram irgendwie eine Nachricht. Ist mega gut gelauncht, das Ding. Wir haben jetzt schon 25 oder 26 Kunden, die mit uns jetzt starten. Und das nach einer Woche. Ich würde sagen, nächstes Mal machen wir den Rest der ganzen Chose. Und dann da geht es viel ins Thema Feedback, ne, für Praxen. Das ist auch echt cool.
Ich wünsche euch noch, dass die Klimaanlage so schnell wie möglich wieder anspringt, dass ihr den Rest der Woche
so langsam wird's besser.
Gut verleben und erleben könnt, insbesondere im Hinblick auf eure Patienten. Vielen Dank nochmal für diese super, super Folge. Ich habe zwar, ich musste immer ganz nah rangehen, ich habe nochmal alles hier auf den zweiten Monitor gepackt, aber dass alle, die es zugehört haben, ich glaube, ihr habt es wirklich gut erklärt, denn ihr müsst es euch einfach so durchdenken. Mehr habe ich auch nicht gesehen, muss man fairerweise sagen. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, mal ein Paper bauen, was dann Leute, die Interesse daran haben, dass wir den zusenden. Sehr, sehr gerne. Gerne an henrizi@opti-hc.de. Ich leite das alles weiter an dich, Stefan. Wenn euch diese Episode gefallen hat, ja, empfehlt sie doch einem Freund oder einer Freundin und hinterlasst einen Daumen nach oben. Das würde sehr helfen.
Die Leute können auch auf dentavision360.de gehen.
Oder das.
Na, da gibt es dann auch Infos, da kann man sich das so ein bisschen detaillierter, da gibt es ein paar Mockups, die kann man sich da noch mal ein bisschen angucken.
Wunderbar, so machen wir das. Haut rein, schöne Woche, macht's gut.
Danke, wünsche ich euch auch allen.
Tschüss.
Tschüssi.